Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mal ehrlich, haben Sie heute früh bis jetzt alles allein im Haushalt gemacht? Oder hat schon jemand bei Ihnen die Fenster geputzt, auf die Kinder aufgepasst, der Schwiegermutter das Essen vorbeigebracht oder im Garten das Herbstlaub zusammengefegt? Hilfe im Haushalt, ja, das können viele gebrauchen. Und es wird immer schwieriger, Job, Familie, Freizeit zusammenzubringen. Und wer Unterstützung braucht, sucht sich Hilfe für den Alltag. Für das, was sonst liegen bleibt, für das, wofür sonst keine Zeit ist und für das, was sonst nicht zu schaffen ist. Bei Suche, Auswahl und Beschäftigung von Haushaltshilfen gibt es jedoch einiges zu beachten. Daher lautet unser Thema in der heutigen Marktplatzsendung: Haushalten mit Unterstützung, Hilfe im Alltag, in Haus und Garten. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Constanze Elter. Einen wunderschönen guten Morgen. Rund 3,5 Millionen deutsche Haushalte beschäftigen eine Haushaltshilfe. Da gibt es alle möglichen Spielarten von legaler und auch illegaler Beschäftigung. Über Minijobs lassen sich solche Helfer offiziell beschäftigen. Aber was müssen Arbeitgeber wie Beschäftigte dabei beachten? Wo und wie wird der Minijob angemeldet und für wen lohnt sich das? Wie sieht es mit der sozialen Absicherung aus? Wie mit dem Versicherungsschutz während der Arbeit? Und wo ist die Grenze zur Schwarzarbeit zu ziehen? Über diese und weitere Aspekte von Hilfen für den Haushalt wollen wir heute sprechen und natürlich auch über Ihre Fragen rund um die Unterstützung für Ihren persönlichen Alltag. Lassen Sie uns gern auch an Ihren Erfahrungen teilhaben. Wir haben für Sie 3 Studiogäste eingeladen, die Ihre Fragen rund um Hilfen in Haushalt und Alltag kompetent beantworten können. Christoph Krosch ist Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK Rechtsanwälte in Köln. Ein Interessenschwerpunkt der Kanzlei ist das Arbeitsrecht. Und er ist der Meinung, dass die Politik mehr Steueranreize schaffen muss, damit mit Haushaltshilfen in der Praxis auch ein offizieller Arbeitsvertrag geschlossen wird. Davon profitieren, so sagt er, letztlich beide Seiten. Guten Morgen, Herr Krosch.
Guten Morgen.
Aus München zugeschaltet ist Uta Meyer-Grewe. Die Professorin hat bis vor kurzem den Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft an der Universität Gießen geleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Familien- und Haushaltssoziologie. Ihr Standpunkt: Das Auslagern von Sorge und Hausarbeit ist nicht der Untergang des Abendlandes. Wichtig sind gute Bedingungen und die richtige Organisation. Guten Morgen nach München.
Guten Morgen.
Wolfgang Buschfort ist Pressesprecher der Minijobzentrale und diese gehört zur Deutschen Rentenversicherung. Er rät jeder Haushaltshilfe, sich anmelden zu lassen, denn nur so seien Arbeitnehmer auch im Haushalt rundum sozial abgesichert. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank.
Ja, Zeit ist eine knappe Ressource für alle heutzutage. Auf die eine oder andere Weise nehmen wohl alle deutsche Haushalte mehr oder weniger zumindest Hilfsdienst in Anspruch, ob sie sich nur in die Pizza kommen lassen oder tatsächlich im Alltag etwas abnehmen lassen, ob nun Hausaufgabenbetreuung oder das Putzen. Herr Krosch, Herr Buschfort, Frau Meyer-Grewe, lassen Sie sich denn auch im Alltag helfen? Vielleicht fangen wir mit Herrn Krosch an.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, natürlich versuchen wir uns auch im Alltag helfen zu lassen. Ja, ich persönlich habe 2 kleine Kinder und dementsprechend fällt recht viel Arbeit an. Wir haben aber, da momentan meine Frau momentan nicht arbeitet, keine klassische Haushaltshilfe. Wir schaffen das momentan noch familiär mit Hilfe von Großeltern.
Frau Meyer-Grewe, haben Sie sich da auch Unterstützung in der letzten Zeit zukommen lassen oder auch in der Vergangenheit?
Ja, also als ich noch berufstätig war, habe ich da hin und wieder jemanden gehabt. Aber jetzt habe ich ja so eine Art neuen Zeitwohlstand und zum Glück auch einen Partner, der eben auch im Haushalt mit anpackt. Und von daher schaffen wir das zu zweit locker alleine noch. Aber wenn das irgendwann nicht mehr geht, würde ich das auch machen, würde ich mir auch Hilfe holen.
Das kommt ja auch so ein bisschen auf die Lebensphasen an, sehen wir. Herr Buschfort, wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Wir hatten das bisher, haben es derzeit nicht, weil wir unsere Wohnung oder beziehungsweise unser Haus umbauen. Und da müsste man dann eigentlich jeden Tag sowas haben. Und das geht schlichtweg nicht bei der Staubentwicklung. Und wir werden in jedem Fall im kommenden Jahr uns wieder eine legal angemeldete Putzhilfe besorgen.
Ja, die frei zur Verfügung stehende Zeit, die schrumpft überall tatsächlich eher, als dass sie wächst, beziehungsweise sie verschiebt sich möglicherweise auch. Das heißt, in bestimmten Lebensphasen tendieren viele Menschen dazu, Aufgaben im Haushalt und auch in der Familie in fremde Hände zu geben. In der Wirtschaft nennt man das Outsourcing. Ja, im Haushalt würde man das wahrscheinlich noch nicht so bezeichnen. Frau Meyer-Grewe, warum macht man das eigentlich und in welchen Situationen?
Also Ich finde, dass das sehr viel zu tun hat mit der veränderten Situation, auch gerade der Frauen, die heute ja eine gute Ausbildung haben und auch Berufe, die sie nicht an den Nagel hängen wollen, sobald sie Kinder haben. Also sicher für bestimmte Phasen, dass man die Erwerbstätigkeit unterbricht, aber sie wollen einfach auch wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Und dann stellt sich ja die Frage, was mit dieser Sorgearbeit und dieser Hausarbeit passieren soll. Also man kann das ja nicht nach einem 6- oder 8-Stunden-Tag dann noch alles on top abends machen. Und von daher ist es klar, dass der Bedarf auch nach Unterstützung wächst. Also es gibt Untersuchungen, die uns zeigen, dass wenn Familien gefragt werden, was sind die Gründe, warum ihr meint, ihr habt nicht genug Zeit für die Familie, kommt direkt nach langen Arbeitszeiten, was von Männern eben sehr stark geäußert wird, an zweiter Stelle schon der Haushalt. Also nicht Kinderbetreuung, da ist inzwischen viel passiert, sondern der Haushalt. Und das zeigt einfach, dass es hier Bedarfe gibt, die eben vielfach auch gar nicht befriedigt sind.
Das ist ja eigentlich höchst erstaunlich, gerade bei zunehmender Digitalisierung, bei zunehmender Hilfe von, ich sage jetzt auch mal, teilweise ja auch schon künstlicher Intelligenz, wenn man an Staubsaugroboter und so weiter denkt, ist das ja durchaus etwas Überraschendes. Sie haben unter anderem auch den Begriff der Sandwich-Generation geprägt. Also dass es nicht nur darum geht, dass man, dass der Haushalt an sich eine große Belastung ist, sondern dass es eben auch in diesen verschiedenen Lebensphasen, in der sich Menschen befinden, auch durchaus sehr unterschiedliche Belastungen gibt. Was hat es mit dieser Sandwich-Generation auf sich?
Also wir haben so in den Übergängen, zum Beispiel von der Partnerschaft zur Elternschaft, immer wieder das Phänomen, dass wir dann eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen haben. Also das heißt, die Frauen geben dann oft sehr lange ihre Erwerbstätigkeit auf und übernehmen diese Sorgearbeit. Und wenn sie dann, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, denken, jetzt aber will ich wieder durchstarten, dann melden sich im Grunde genommen schon Unterstützungsbedarfe an bei den Eltern oder den Schwiegereltern. Und das hängt damit zusammen, dass das Erstgeburtsalter in Deutschland rasant angestiegen ist, ungefähr so bei 30 liegt. Und damit ist in dieser Lebensphase, also haben die Frauen sozusagen noch für die Halbwüchsigen zu sorgen und dann kommt noch wieder noch was anderes dazu, sodass es eben oft bedeutet, dass sie gar keine Chance haben, einfach auch genügend Rentenanwartschaften über Erwerbsarbeit zu generieren. Und es ist ja, denke ich, ein ganz dramatischer Befund, was eine Kollegin von mir vom Wirtschaftsinstitut in Kiel ermittelt hat, dass nämlich dass von den heute 30- bis 35-jährigen Frauen 75% nicht mal die Höhe der Grundrente, also die man, also der Rentner, der Grundsicherung im Alter erreichen werden, das durch eigene Erwerbsarbeit. Also das muss man sich mal vorstellen, dass wir da auf eine ziemliche Altersarmut in Zukunft zusteuern und die ist vor allen Dingen weiblich, weil die Frauen eben in der Regel diese Care-Arbeit übernehmen und auch von daher wäre es einfach gut, Frauen könnten in ihren ausgebildeten Berufen einfach auch drin bleiben, das muss nicht unbedingt Vollzeit sein, aber zum Beispiel 30 Stunden und würden einen Teil ihrer Alltagsarbeit auch auslagern können, aber das bitte nicht schwarz.
Da geben Sie ein gutes Stichwort, denn also momentan ist es ja schon so, dass nach Schätzungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft rund 3,6 Millionen deutsche Haushalte in irgendeiner Form einer Haushaltshilfe beschäftigen. Also da sind sowohl die legalen als auch die illegalen mit drin. Wenn wir jetzt zu den Zahlen kommen, Herr Buschfort, ganz allgemein, wie viele Menschen arbeiten denn wohl tatsächlich schwarz in Haushaltstätigkeiten? Denn das ist ja dann wohl doch ein großes Problem.
Also wir müssen davon ausgehen, dass gut 3 Millionen das machen. Wir haben etwa 310.000 Minijobber im Haushalt angemeldet. Die sind bei uns in Essen bzw. Cottbus gemeldet. Und zahlen die Arbeitgeber ganz regulär Sozialversicherungsabgaben und Steuern. Und der Rest, dann gibt es noch mal einige Hunderttausend, die über Reinigungsfirmen und so angestellt sind beziehungsweise sich selbstständig gemacht haben. Aber dann sind sie immer noch bei irgendwo um die 3 Millionen, die schwarzarbeiten.
Was sind so die Gründe, so ganz allgemein erstmal für die Schwarzarbeit auf beiden Seiten?
Wir haben das vor einigen Jahren mal versucht zu analysieren und sind dazu gekommen, dass es zum Teil die Unwissenheit ist. Unwissenheit jetzt beispielsweise, was wird angerechnet, wenn ich bestimmte Sozialleistungen bekomme, wenn ich bestimmte Unterhaltsleistungen bekomme, wenn ich BAföG oder sonst irgendwas in der Richtung bekomme. Zum Teil ist es schlichtweg Desinteresse, so nach dem Motto, ist alles ganz kompliziert und da muss ich das dem Amt melden. Amt sind dann wir, die Minijobzentrale, und das ist dann bürokratischer Aufwand. Und das Dritte ist schlichtweg, es gibt eben auch viele Personen, die machen Schwarzarbeit. Die haben nicht nur ein oder zwei Jobs, die sie haben dürften, bis zu 450 Euro, sondern die haben eben etliche Jobs und kommen dann irgendwo auf ihre 2000 Euro netto im Monat, brutto gleich netto, weil sie eben alles schwarz machen. Und dann letztendlich sich besser stellen, als wenn sie ein oder zwei Minijobs anmelden würden und den Rest dann eben regulär versteuern würden über Lohnsteuerkarte.
Jetzt ist es ja nochmal was ganz Spezielles, ob wir über Minijobs ganz allgemein oder über Tätigkeiten im Haushalt reden. Frau Meier-Grewe, was wollen denn Ihren Studien nach oder Ihrer Forschung nach Menschen überhaupt selbst machen und was geben sie dann in fremde Hände?
Also das ist sehr unterschiedlich. Ein ganz großer Bereich ist natürlich das mit dem Putzen und auch mit dem Kochen zum Teil. Aber was wir jetzt gerade in letzter Zeit auch feststellen, dass durch die Zunahme von alleinerziehenden Familien, also mit Müttern meistens als Haushaltsvorstand, diese Mütter gerne ihre Berufstätigkeit wieder fortsetzen würden. Das ist dann oft auch in Berufen Krankenschwester, Altenpflegerin zum Beispiel, Kinder, also Erzieherin, alles Berufe, die wir auch dringend brauchen. Und da müssen die aber beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung schon morgens um 6 oder so anfangen. Und die Kita öffnet erst um 7. Und die brauchen zum Beispiel dringend auch so etwas wie Hol- und Bringdienste, also zum Beispiel eine hauswirtschaftliche Fachkraft, die eben morgens zum Beispiel nach Hause kommt. Das Kind kann eine Stunde länger schlafen, die Mutter kann schon los, man frühstückt mit dem Kind und bringt es dann in die Kita. Also solche Hol- und Bringdienste sind auch Bestandteil von haushaltsnahen Dienstleistungen. Und nur wenn wir das nochmal bedenken, dass diese klassischen Kernöffnungszeiten, ja, von 7 oder 8 bis 17 Uhr heute gar nicht mehr den Arbeitszeiten entsprechen, wo viele dieser Dienstleister tätig sind, da zeigt sich zum Beispiel diese Problematik. Und andere Dinge machen Leute aber natürlich auch sehr gerne selbst. Also zum Beispiel bestimmte Dinge eben wirklich auch mit der Familie selber zu kochen, das will man dann gar nicht auslagern. Aber gerade in der jüngeren Generation beobachten wir auch, dass es heute nicht mehr diese Schamgrenze gibt, so das ist mir peinlich, wenn andere Leute für mich putzen. Also da hat sich mehr auch so eine Dienstleistungsmentalität einfach durchgesetzt. Das Problem ist einfach, dass wir in Deutschland überhaupt keinen entwickelten Markt für diese, eine Nachfrage schon, aber wir haben keine gute Infrastruktur an solchen Dienstleistungsbetrieben. Und ich finde, wir bräuchten dringend in dem Bereich sowas wie ein Konjunkturförderprogramm angesichts der Dramatik, die wir da haben und die wir in den nächsten Jahren, also die in den nächsten Jahren einfach auch noch zunehmen wird. Ich nenne mal ein Beispiel aus dem Bereich der Pflege. Es gibt ja nach dem Pflegestärkungsgesetz jetzt die Möglichkeit, dass sich Haushalte, die selber pflegen, also pflegende Angehörige mit ambulanten Pflegedienst kombiniert, dass sie sich im Monat 125 Euro Entlastungsleistung einkaufen können, also solche haushaltsnahen Dienstleistungen. Aber ein Großteil der ambulanten Pflegedienste bietet das gar nicht mehr an, weil sie sagen, erstens, wir finden keine Leute oder es lohnt sich für uns nicht, wenn die eine Stunde da irgendwas im Haushalt machen, brauchen eine halbe Stunde hin und wieder zurück, dann lohnt sich das nicht. Und das heißt, die pflegenden Angehörigen bleiben mit ihren Problematiken und dem der zu Pflegenden einfach allein. Und das zeigt, dass wir hier diesen Markt einfach auch nochmal ganz anders als Beschäftigungsmarkt entdecken und entwickeln müssten und nicht so gucken und schon seit Jahren beklagen, dass da 80-90% Schwarzarbeit geleistet wird. Und aber eigentlich bleibt das alles folgenlos. Ja? Und auch die Einführung der Minijobs hat ja jetzt nicht dazu geführt, dass diese Problematik wirklich behoben ist. Und es ist auch nicht Aufgabe denke ich, von Minijobs, sondern hier könnte man wirklich reguläre Dienstleistungsarbeitsplätze schaffen, wenn man das wirklich will. Und das würde aber bedeuten, dass man auch von der Vorstellung wegkommt, dass es sich nur um Putzen handelt, sondern hier müsste man wirklich diese das Portfolio, sage ich mal, einer solchen Arbeitsplatzes auch noch mal viel attraktiver machen, als das eben heute oft gemacht wird und auf das Putzen reduziert.
Herr Grosch, wie sieht denn das momentan rein rechtlich aus? Gibt es eine Definition, was Haushaltshilfe überhaupt bedeutet und was nicht dazu gehört?
Ja, ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und erstmal klarstellen, weil da ist nach meiner Meinung auch ein Fehlverständnis von der Gesellschaft, dass ich, wenn ich regelmäßig eine Haushaltshilfe beschäftige, bezahle, unabhängig davon, ob ich sie offiziell anmelde oder nicht, dass ich mit ihr ein Arbeitsverhältnis habe. Das ist ein ganz normaler Dienstvertrag. Das geht nach den dienstvertraglichen Vorschriften im BGB, das ist 611 fortfolgende, aber das ist eigentlich egal. Ich muss erstmal selber für mich die Erkenntnis haben, wenn ich eine Haushaltshilfe beschäftige, unabhängig davon, ob ich sie offiziell anmelde, ob ich dafür Steuer bezahle oder nicht, ist das ein Arbeitnehmer. Und der Arbeitnehmer hat Rechte und ich habe als Arbeitgeber auch Rechte. Das heißt, ich habe die Weisungsbefugnis, aber als Arbeitnehmer hat man eben auch Rechte, die man hat, unabhängig davon, ob ich offiziell als Arbeitnehmer angemeldet wurde oder nicht. Das heißt also, um es kurz zu machen, das ist ein Dienstvertrag, ein Arbeitsvertrag, der unabhängig davon besteht, ob der offiziell angemeldet wurde oder nicht.
Herr Buschwort, welche Alltagshilfen sind denn zurzeit überhaupt als Minijob dann möglich?
Man definiert das so, dass die Tätigkeiten sind, die normalerweise von der Familie oder von Familienmitgliedern ausgeübt werden. Das ist, wir hatten eben das Putzen, aber das ist dann auch Bügeln, das ist die Gartenarbeit, das ist das Aufpassen auf Kinder, das ist das Ausführen von irgendwelchen Hunden, das sind Hol- und Bringdienste und Ähnliches. Es gibt Dinge im Haushalt, die der eine oder andere vielleicht gut machen kann, Zimmerfliesen oder ein Raumfliesen oder Tapete, sonst was anstreichen oder wie auch immer. Das gilt nicht als Haushaltsjob, sondern das ist eine ganz normale gewerbliche Sache. Da muss man unterscheiden. Jemand, der da mal das Badezimmer fließt oder so, den kann man nicht als Minijobber für einen Haushalt einstellen, sondern das wäre gewerblich und das sollte man dann tunlichst über eine Firma machen.
Pflege, Frau Meyer-Gräber hatte ja gerade schon das Stichwort gegeben, ist ja nun durchaus auch etwas, was zumindest in der Vergangenheit eine ganz klassische Aufgabe von Familienangehörigen war. Das ist aber etwas, wo doch der Grenzbereich sehr stark gezogen wird, auch von den Krankenkassen.
Reine Pflegeleistungen, wie sie die Krankenkassen mitfinanzieren oder die Pflegekassen mitfinanzieren, sind keine Haushaltsdienstleistungen. Aber man kann natürlich eine Haushaltshilfe einstellen, die der pflegebedürftigen Mutter oder dem pflegebedürftigen Vater das ein oder andere erleichtert, zusätzlich etwas macht, vielleicht mal vorliest, vielleicht mal rausfährt oder Ähnliches. Solche Fälle gibt es und sie sind dadurch auch abgedeckt.
Ja, so man eben, wie gesagt, solche Menschen findet, die das machen. Und an der Stelle würde ich einfach gerne nochmal ergänzen, dass wir wirklich schauen sollten, diesen hauswirtschaftlichen Dienstleistungssektor zu professionalisieren und weiterzuentwickeln, weil wir auch viele Studien haben, die uns zeigen, dass eben solche Unterstützungsleistungen lange vor dem eigentlichen Pflegebedarf anfangen und auch die Pflegebedürftigkeit hinauszögern können. Also wenn zum Beispiel die Schwiegereltern durch solche hauswirtschaftlichen Dienstleisterinnen unterstützt werden, kann das eben durchaus sein, dass man damit die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung vermeiden kann. Und wir wissen auch, dass selbst bei der Pflegestufe, also bei hohen Pflegestufen, 20 bis...
Da gehen wir dann an der Stelle dann nach den Nachrichten weiter Haushalten. Okay. Mit Unterstützung, Hilfe im Alltag, in Haus und Garten ist unser Thema heute im Marktplatz. Und Ihre Experten im Studio sind der Rechtsanwalt Christoph Grosch, Wolfgang Buschfort von der Minijobzentrale und zugeschaltet aus München die Haushaltssoziologin Uta Meyer-Gräwe. Ja, das Problem ist ja auch, wir hatten das vor den Nachrichten schon kurz angerissen, dass man eine gute Haushaltshilfe ja auch erstmal finden muss und die dann auch bereit und willig sein muss, sich anzumelden. Wir haben jetzt einen Hörer, eine Hörerin aus Berlin zugeschaltet, die genau von dieser Art von Problemen erzählen kann. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, Ich glaube, ich bin angesprochen.
Ja, genau. Ja,
also ich wollte dazu sagen, also ich möchte meinen Namen lieber nicht nennen, weil ich ja schwarz eine Reinigungskraft beschäftige, weil ich das aus körperlichen Gründen nicht mehr alles selber machen kann. Ich habe diese Reinigungskraft schon mehrfach gefragt, ich würde sie gerne anmelden und sie lehnt das jedes Mal ab, weil ich auch nicht die einzige Stelle bin, wo sie putzen geht. Da hat sie mehrere Stellen. Sie hat eine feste Stelle, wo sie halb oder dreiviertel arbeitet. Darüber ist sie sozial abgesichert. Und alles andere möchte und will sie nicht anmelden, das lehnt sie grundweg ab. Weil dann würde sie halt Abgaben bezahlen oder ich würde die bezahlen oder sie dürfte das irgendwie nicht. Fragen Sie mich nicht, die anderen würden sie auch nicht anmelden. Sie lehnt das jedes Mal rundweg ab. Und da so eine Dienstleistung im Haushalt ja auch ein bisschen oder sehr stark eine Vertrauenssache ist, würde ich das jetzt nicht gerne in einer professionellen Reinigungsfirma übergeben, weil die schicken mir vielleicht auch immer jemand anders und den ich nicht kenne und der sich bei mir dann auch immer nicht auskennt und ich dann aber eventuell gar nicht da bin. Also da bin ich immer so in der Zwickmühle und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, aber ich kann es bisher leider nicht ändern. Man müsste also irgendetwas finden, dass Menschen, die so verschiedene Stellen haben, wo sie hingehen, das rechtlich gesichert auch ausüben können. Fragen Sie mich nicht, wie das dann gehen soll. Aber jedenfalls kann ich das nicht anmelden.
Herr Grosch, Sie hatten auch schon mit diesem Problem, waren auch schon damit konfrontiert.
Ja, genau. Schönen guten Tag. Erstmal, ich kann Sie voll und ganz nachvollziehen. Das habe ich gerade in der Pause gesagt, da ich privat ein ähnliches Problem hatte, die eigentliche Konsequenz, die man dann als auch nicht offizieller Arbeitgeber dann nur machen kann, ist leider Status quo, dass man diese Person dann nicht mehr beschäftigt. Aber da ist ihrem Problem ja dann leider auch nicht geholfen.
Nee, finde ich niemanden, weil im Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich keine einzige Putzhilfe, die sich anmelden lassen möchte. Keine einzige.
Herr Buschwort.
Der Arbeitgeber muss die Putzhilfe oder die Haushaltshilfe anmelden, das ist die rechtliche Situation. Wenn Sie das nicht machen, kann es rechtliche Konsequenzen vor allen Dingen für Sie haben. Aber ich sehe durchaus die Problematik. Wir haben das Problem, dass es einen Mangel an Personen gibt, die im Haushalt arbeiten wollen. Und dass viele, die eben im Haushalt arbeiten, dies schwarz machen, um eben, ich hatte ja die Beispiele erst schon genannt, bei Sozialleistungen oder auch bei Unterhaltsleistungen vom ehemaligen Ehemann oder wie auch immer, da keine Abzüge zu haben. Das ist rechtswidrig, das ist Betrug, das ist asozial, aber es ist leider Tatsache.
Wir sollten vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, dass Sie als das Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen im Privathaushalt ja durchaus nicht nur mögliche rechtliche Konsequenzen zu fürchten haben, sondern auch tatsächlich rechtliche Konsequenzen als Arbeitgeber haben. Denn trotz eines schwarzarbeitenden Menschen, einer schwarzarbeitenden Haushaltshilfe, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Grosch, hat derjenige trotzdem ganz normale Arbeitnehmeransprüche.
Ja, das Risiko für Sie ist auf jeden Fall da, dass eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Verhältnis mit Ihrer Putzhilfe vielleicht nicht mehr so gut ist, die Sie eventuell anschwärzen kann und Sie dann Sozialversicherungsbeiträge zurückzahlen, also rückwirkend zahlen müssten. Sie verhalten sich strafrechtlich relevant, da Sie ja Steuer hinterziehen und Sozialversicherungsbeiträge nicht abführen. Unabhängig von diesen Thematiken haben Sie rein offiziell auch die Pflichten. Das heißt, Sie müssten diese Putzhilfe auch während Ihrer Krankheit bezahlen. Sie hat Urlaubsansprüche etc. Inwiefern sie das praktisch tatsächlich geltend macht, weiß ich nicht. Aber Ihre Risiken haben Sie wie ein offizieller Arbeitgeber zusätzlich der steuerlichen Problematik. Also das Risiko ist nicht zu verachten. Das ist auch jetzt kein Kavaliersdelikt, wo man sagt, okay, dann mache ich das einfach mal so weiter.
Also nochmal zum Verständnis, Herr Grosch, ist es so, also selbst wenn ich jemanden schwarz beschäftige, hat diejenige, der das dann übernimmt, trotzdem alle Arbeitnehmeransprüche?
Ja.
Also ich möchte nochmal als Haushaltswissenschaftlerin an der Stelle sagen, das ist auch insofern ein hohes Risiko, als der Haushalt eigentlich der Ort ist, wo auch die meisten Unfälle passieren. Und man mag sich das gar nicht ausdenken, was dann eben auch auf einen zukommen könnte. Die Tatsache aber, dass im Grunde genommen es sich hier eben nicht um ein Kavaliersdelikt handelt und wir aber dennoch so einen hohen Anteil von Schwarzarbeit haben, zeigt ja offenbar, dass, ja, also dass es da keine anderen guten Lösungen gibt und die Leute dann einfach dieses Risiko eingehen. Aber ich finde, das ist eigentlich so auch nicht in Ordnung. Und ich würde der Hörerin raten, wirklich auch diese Vorstellung, die Sie geäußert haben, also wenn Sie sich an eine Firma wenden, ein Dienstleistungsunternehmen, dass Sie Ihnen dann vielleicht verschiedene Leute schicken. Es gibt wirklich sehr gute Dienstleistungsunternehmen, die gerade auch im Krankheitsfall der Reinigungskraft oder der Haushaltshilfe dann eine Vertretung schicken oder auch dafür sorgen, dass ansonsten immer die gleichen Leute kommen. Also die bemühen sich sehr stark und sind aber natürlich auch als Anbieter, also stehen in Konkurrenz zu diesem Schwarzmarkt. Und deswegen müssten wir eigentlich diese Dienstleistungsunternehmen stärken. Im Übrigen sind das meistens auch kleine Frauenunternehmen. Und man sagt immer, Frauen gründen so wenig oder geben es wieder auf. Das ist auch ein Teil des Problems, dass wir immer über Industrie und Handwerk reden als wertschöpfende Bereiche. Aber wir müssten eigentlich sehr viel stärker als alternde Gesellschaft auch diesen Dienstleistungsmarkt entwickeln, so wie das andere Länder im Übrigen auch machen.
Ich denke, wir können wahrscheinlich Ihr Problem leider an dieser Stelle nicht lösen, aber zumindest hoffentlich haben wir Ihnen einige Anregungen mit auf den Weg gegeben. Das würde mich sehr freuen. Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, so wie ich das glaube oder hier sehe, ebenfalls aus Berlin. Da ist das Stichwort der ganz enorme Verwaltungsaufwand, der damit einhergeht, wenn ich tatsächlich dann meine Haushaltshilfe anmelde. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal auch darauf etwas eingehen, etwas mehr diesen Aspekt diskutieren. Erstmal guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Dankeschön. Ja, darf ich meinen Fall kurz schildern?
Das dürfen Sie gerne.
Okay. Folgendermaßen, ich war noch vor einigen Jahren selbstständig tätig und hatte zu der Zeit eine 60-Stunden-Woche. Meine Tochter, 12 Jahre alt, die lebt bei mir und das hat mich wirklich überfordert. Dann habe ich gedacht, dass ich mir jemand hole, der mir hier hilft, auch die Büroräume zu putzen und das zu reinigen. Ich habe das nicht so lange in Anspruch nehmen müssen, weil ich dann in Angestelltenverhältnis gekommen bin und dann nicht mehr so viel arbeiten musste. Aber in der Zeit war es halt so. Und danach gab es dann noch Jahre danach regelmäßig Anfragen seitens, ich glaube, der Berufsgenossenschaften als auch des Finanzamtes, solche Dinge wie Künstlerkasse, Künstlerbeiträge. Ich weiß das nicht mehr genau, ich bin Verwaltungsjurist, ich habe mit diesen Dingen nicht so viel zu tun. Aber das war für mich sehr aufwendig, das mal nachzuweisen. Ich habe auch gar nicht begriffen, wieso man auf eine Künstlerkasse kommt, wenn jemand zur Reinigung kommt. Und das mehrfach. Dann gab es die Bitte um Betriebsprüfung. Kurzum, es hat mich enorm viel Aufwand gekostet. Und dazu kommt noch, das sage ich ganz offen, ich bin eher ein schusslicher Mensch. Weiß zwar in meinem Fach genau, was ich machen soll, aber das hat mich, ich habe es nicht mehr verstanden. Und das als Akademiker. Ich habe nicht mehr begriffen, was die eigentlich von mir wollen ab einem bestimmten Punkt.
Und das als Jurist würde ich auch noch sogar sagen. Ja,
ja. Nee, ich gebe das ganz offen zu, ich habe da keine Scham. Also ich möchte einfach knapp sagen, ich würde schon erwarten, dass die Stellen, die solche Informationen abrufen wollen, in der Lage sind, sich gegenseitig selbstständig auszutauschen. Ich habe ja alles richtig gemacht im Grunde, alles angegeben, abrechnen lassen, gezahlt. Das können die doch untereinander machen, da müssen die doch nicht, also das war dreimal und das waren mehrere Jahre, nachdem dieses Beschäftigungsverhältnis schon zu Ende war. Das finde ich, ist nicht in Ordnung.
Herr Buschfort, wo hakt es da?
Sie haben sicherlich recht, dass sich die ganzen Institutionen, die ganzen Behörden besser austauschen müssen, aber hier ging es nicht um einen Haushaltsjob. Hier ging es um ein gewerbliches Arbeitsverhältnis. Bei gewerblichen Minijobs ist der Aufwand genauso groß, wie er bei gewerblichen Sozialversicherungstätigkeiten ist. Relativ hoch. Im Regelfall schafft man das Ganze auch nur noch mit Steuerberater und das ist halt kompliziert. Wenn Sie einen Minijob im Haushalt haben, füllen Sie eine DIN A4-Seite online aus. Das Ganze dauert vielleicht 10 Minuten mit Ihrer Haushaltshilfe zusammen, weil man auch einige Daten eben von der Haushaltshilfe braucht, schickt das Ganze online ab und Sie bekommen eine Bestätigung und Sie bekommen einmal im Jahr eine Bescheinigung fürs Finanzamt, um das Geld entsprechend geltend machen zu können bei der Steuer. Das ist bei der Haushaltshilfe alles. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den gewerblichen Minijobs und eben den Haushaltsjobs. Bei den Haushaltsjobs ist das Verfahren so dermaßen vereinfacht, dass man es eigentlich gar nicht mehr einfacher machen kann. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass dort keine andere Behörde da noch reinfuscht, keine Unfallberufsgenossenschaft oder was auch immer, sondern das macht alleine die Minijobzentrale und das geht alles ganz unkompliziert.
Also die Lektion vielleicht dann für die Zukunft gelernt ist, dass Sie dann ein...
Haben Sie mich ja sehr aufgebaut gerade.
Ja, aber es könnte ja auch positiv sein, dass es dann demnächst dann nur der Minijob noch im Privathaushalt sein, auf der Sie dann künftig unterstützen kann. Vielleicht erleichtert das zumindest auf die ein oder andere Weise. Auf jeden Fall schönen Dank.
Eine Sache würde ich noch ganz kurz hinzufügen. Ich war ja auch mal Student. Und ich hatte damit nie ein Problem, selbst putzen zu gehen damals, um mein Studium zu finanzieren, wenigstens teilzufinanzieren. Und damals war das so, da war ich bei der TUSMA, die gibt es gar nicht mehr, so eine studentische Arbeitsvermittlung. Da sind wir einfach hingegangen, die haben alles geregelt, da haben wir einen Schein ausgefüllt und wir hatten mit nichts zu tun, der Arbeitgeber auch nicht. Der hat sein Geld bezahlt, der hat den Beitrag gleich mit entrichtet. Dann hatte ich mich erkundigt damals, dieses Verfahren gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Also es war mal deutlich einfacher. Ob das nun gewerblich war oder nicht, spielte keine Rolle, denn ich habe überall geputzt und überall alles Mögliche gemacht.
So ist das leider, dass sich natürlich auch die Verwaltung auch weiterentwickelt und vielleicht auch bestimmte Dinge natürlich auch einfacher werden da. Das wird wahrscheinlich auch in vielen anderen Dingen so sein. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie uns an Ihrer Erfahrung haben teilhaben lassen. Wir haben gerade über das Thema Anmeldung im Haushaltscheckverfahren, wie es ja offiziell bei der Minijobzentrale heißt, gesprochen. Jetzt ist ja der Minijob als solches finanziell begrenzt und wir haben aber auch schon gehört, dass auch Haushaltshilfen natürlich bestimmte arbeitsrechtliche und rechtliche Ansprüche haben. Heißt das, Frau Meyer-Greve, dass ich einer Haushaltshilfe auch den Mindestlohn zahlen muss zum Beispiel?
Ja, sonst kriegt man die schon gar nicht mehr. Also das denke ich und das sollte es auch sein, weil das ist... Also es ist auch wichtige und notwendige Arbeit, das sieht man ja, sonst läuft auch das andere nicht und deswegen, ich denke, steht das außer Frage. Ich würde gerne nochmal an der letzten Bemerkung des Hörers gerade anknüpfen, der ja nochmal deutlich gemacht hat, dass er selber als Student sich was hinzuverdient hat, indem er... Also vielleicht, das hat man damals noch nicht Minijob genannt, aber eigentlich ist es sowas. Und dann möchte ich nochmal sagen, für Studierende, für Schüler und auch für Rentner, Rentnerinnen ist das ja auch okay. Ich würde aber aus gleichstellungspolitischen Überlegungen heraus nochmal sagen und eigentlich auch Hörer und Hörerinnen davor warnen, also so locker mit diesen Minijobs umzugehen für die Leute, die im Erwerbsleben eigentlich stehen, im Erwerbsalter sind. Es gibt auf der Seite des Bundesfamilienministeriums einen sogenannten Wiedereinstiegsrechner. Also wenn man beruflich wieder einsteigt, zum Beispiel mit 35, hat man seine Kinder aus dem Gröbsten raus und sagt sich dann, oh, ich mache jetzt einen Minijob, dann kann ich auch weiter die Care-Work übernehmen und den Haushalt schmeißen und außerdem putze ich noch ein bisschen woanders. Das bedeutet, dass wenn so eine Frau, das beispielsweise eine Mutter jetzt macht, bis sie mit 67 in Rente geht, dann erwirbt sie, da muss sie das aber jeden Monat machen, eigene Rentenanwartschaften in Höhe von 145 Euro. Das muss man sich einfach mal deutlich vor Augen führen. Also es ist eigentlich immer besser, wenn man tatsächlich wieder berufstätig sein will, nicht in einen Minijob zu gehen, sondern in dem ursprünglich erlernten Beruf oder auch in einem anderen auf dem gleichen Qualifikationsniveau dann zu versuchen, eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung mit einem größeren Arbeitszeitvolumen zu übernehmen. Also das kann man nur raten, mit Blick auch auf das, was dann im Rentenalter ansonsten zu erwarten ist.
Und dann braucht man möglicherweise auch eine Haushaltshilfe. Absolut. Dann wieder, genau, damit das auch möglich ist im eigenen Erwerbsleben und im eigenen Privatleben. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Geld zurückkommen. Mindestlohn, Frau Meyer-Gräfe, Sie hatten es gerade gesagt, reicht eigentlich fast nicht, um eine gute Haushaltshilfe zu finden, denn da braucht man schon auch, weil der Markt ja offensichtlich doch leer gefegt ist, doch schon etwas mehr Geld. Herr Buschwort, jetzt ist es aber ja so, dass der Minijob als solcher finanziell begrenzt ist. Das heißt, was bekomme ich dann überhaupt für mein Geld und was passiert, wenn ich dieses Budget in Anführungszeichen überschreite?
Sie meinen jetzt das Budget bei der Arbeitnehmerin oder bei dem Arbeitnehmer, der im Haushalt ist, kann ja auch mal ein Mann sein, dann ist es kein Minijob mehr. Dann ist das zunächst mal ein Midijob, da gelten andere Regeln zu, da muss auch der Arbeitnehmer einen gewissen Anteil an Sozialversicherungsabgaben und an Steuern zahlen. Ist dann also nicht mehr so günstig für den Arbeitnehmer wie ein reiner Minijob, wo er oder sie grundsätzlich zunächst mal nichts zahlt, es sei denn, man beteiligt sich eben selbst an den entsprechenden Rentenversicherungsbeiträgen.
Und welche Kosten entstehen sowieso dem Arbeitgeber oder dem Arbeitgeberhaushalt?
Der Arbeitgeber zahlt gut 14%. 14% von dem, was der Arbeitnehmer verdient. Gehen wir mal davon aus, dass der Arbeitnehmer 150 Euro bekommt. Das ist so irgendwo so der Durchschnitt. Wir gehen davon aus, dass die durchschnittliche Haushaltshilfe bei uns zwischen 120 und 160 Euro in Deutschland bekommt. Dann sind wir bei 22,04 Euro an Abgaben im Monat. Das mal 12 sind Pi mal Daumen 265 Euro im Jahr, die dann eben an die Minijobzentrale abgeführt werden. Da muss man aber dann dazu sagen, dann kann man das Ganze wieder steuerlich absetzen und man bekommt bis zu 510 Euro für die Haushaltshilfe, für die Anmeldung einer Haushaltshilfe als Minijobber von der Steuer dann wieder zurück.
Herr Grosch, Sie hatten das ja vorhin schon angedeutet, dass auch bezahlter Urlaub, Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall und so weiter, möglicherweise sogar, wenn man ein ganz großzügiger Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin ist, Weihnachtsgeld. Spielt das tatsächlich in der Minijob-Praxis im Haushalt eine Rolle oder ist das etwas, wo man theoretisch einen Anspruch drauf hat, aber was im Grunde genommen dann doch keiner macht?
Also Sie meinen, jetzt spielt es tatsächlich eine Rolle, dass ich die offiziell als Minijob angemeldete Haushaltshilfe. Der das auch zahle, ja. Nach meiner Erfahrung spielt das schon eine Rolle, insbesondere bei Krankheit, dass ich dann auch völlig zu Recht der Haushaltshilfe ihren Lohn, ihr Gehalt weiterbezahle. Ist ja zu beachten, dass ich dann bei einer längeren Krankheit nach 6 Wochen mir das dann auch erstatten lassen kann.
Frau Meyer-Gräfe hatte ja gerade schon die soziale Absicherung angesprochen. Herr Buschwort, jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Wann ist das sinnvoll? Ist das überhaupt sinnvoll? Also auch für die Gruppen, die Frau Meyer-Gräfe gerade schon genannt hat, also für die Studierenden zum Beispiel?
Also zunächst mal muss ich Frau Meyer-Gräfe zustimmen, die Rentenversicherung bei einem Minijobber bringt letztendlich nichts oder relativ wenig für die spätere Rente. Ein Minijob ist kann nie ein Dauerarbeitsverhältnis sein oder ein Lebensziel sein, weil bei uns in Deutschland eben die Rente letztendlich nach dem berechnet wird, was man im Berufsleben erarbeitet hat, verdient hat. Und da bringt die Rentenversicherung nichts. Die Rentenversicherung selbst bringt dann etwas, wenn man die zusätzlichen Leistungen der Rentenversicherung sieht, beispielsweise Reha-Leistungen und Ähnliches, wenn man die Möglichkeit, die hat man dadurch, dass man eben selbst Beiträge zahlt, die Möglichkeiten, früher in eine medizinische Rente zu kommen, früher bei Erwerbsunfähigkeit eine Rente zu beziehen, da entsprechende Wartezeiten zu erfüllen und Ähnliches. Dafür ist die Rentenversicherung sehr wichtig. Und oder dass man eben selbst Beiträge zahlt. Es nutzt beispielsweise überhaupt nichts denjenigen, die schon in Rente sind. Die bezahlen da auch keine Rentenversicherungsbeiträge. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ob jemand, der einen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob hat und nebenbei nochmal für 120 oder 150 oder 200 Euro im Monat einen Minijob macht, ob der jetzt unbedingt auch noch Rentenversicherungsbeiträge zahlen muss, ist auch fraglich. Da würde ich auch eher von abraten.
Uns hat angerufen Herr Favier aus Darmstadt, der im Namen einer jungen Mutter anruft. Schönen guten Morgen. Vielleicht können Sie Ihr Anliegen kurz noch darstellen vor den Nachrichten.
Ja, guten Morgen. Also ich rufe aus Darmstadt, Favier, und das ist folgendes. Also ich kenne eine junge Mutter, die hat zwei schulpflichtige Kinder. Scheidung läuft und so weiter, das übliche halt. Ist aus einem Nicht-EU-Land, aus einem Nicht-EU-Land in Darmstadt. Und ich sehe, sie braucht mal Hilfe. Also im Alltag für Haushalt und so Sachen. Ne? Nur die Sache, Geld hat sie nicht viel. Sie hat nicht genug Geld dafür. Gibt es eine, sagen wir mal, Kasse, die da etwas bezahlen könnte? Also ich kann Ihnen gleich sagen, die Krankenkasse, die lehnen ab.
Ja.
Ich habe schon gefragt.
Okay, Herr Buschwort?
Also ist mir nicht bekannt. Es gibt das übliche Sozialhilfe und Ähnliches. Da hat auch jemand drauf Anspruch, der aus einem Nicht-EU-Land stammt, wenn er hier ein Wohnrecht, ein Aufenthaltsrecht hat. Aber dass es eine Kasse gibt, die jetzt eine Haushaltshilfe mit unterstützt, ist mir in der Form nicht bekannt. Glaube ich nicht.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Auch nicht.
Ja.
Also nicht die Stadt selbst oder das Land? Nee, kennen Sie nichts davon?
Nein.
Also, okay, so, das war's.
Vielen Dank, danke. Auch wenn wir Ihnen da keine positive Information geben konnten. Haushalten mit Unterstützung, Hilfe im Alltag, in Haus und Garten ist unser Thema heute im Marktplatz. Und Ihre Experten im Studio sind der Rechtsanwalt Christoph Krosch, Wolfgang Buschwort von der Minijobzentrale und zugeschaltet aus München die Haushaltssoziologin Uta Meyer-Grewe. Frau Meyer-Grewe, wir hatten vor den Nachrichten einen Hörer, der gefragt hatte, wie das denn sei mit Zuschüssen für mögliche Haushaltshilfen. Jetzt gibt es ja durchaus Pilot- und Modellprojekte im Bundesgebiet, die genau in diese Richtung weisen. Können Sie da mal von erzählen?
Ja, in Baden-Württemberg ist nach dem Vorbild aus Belgien jetzt über 2 Jahre ein Modellversuch gelaufen. Und zwar haben da Mütter oder auch Väter, die ihre Erwerbsarbeit um ein paar Stunden erhöht haben oder wo die Gefahr bestand, dass sie aufgrund der Belastungen durch Haushalt und Kinder das absenken müssten, haben die den Gutscheine 20 pro Monat zur Verfügung gestellt, die subventioniert waren. Also das wäre etwas für die junge Mutter auch gewesen, wenn das nicht nur ein Modellversuch wäre oder nicht nur einer bleibt. Und zwar zahlt diejenige, die diesen Gutschein in Anspruch nimmt, pro Stunde 9 Euro und die Differenz zu einer sozialversicherungspflichtigen Stunde von 21 Euro wird subventioniert. Also in dem Fall im Modellversuch in Baden-Württemberg waren das 12 Euro. Das ist super gut angenommen worden und es gibt auch Überlegungen in Anknüpfung auch an den aktuellen Koalitionsvertrag, wo steht, wir zahlen Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen und wir sind dabei, jetzt diesen Modellversuch auszuwerten. Der ist sehr gut angenommen worden. Es rechnet sich auch, wenn man sieht, was stattdessen wieder zurückkommt an Steuereinnahmen und auch Sozialabgaben. Und mal sehen, ob wir es hinkriegen. Dann hätten wir dem Anrufer eine positivere Nachricht geben können.
Zumindest sind das ja möglicherweise positive Nachrichten für auch andere Hörer. Zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der viele Fragen von Hörern gesammelt hat, die uns per E-Mail erreicht haben.
Ja, und es gibt eben auch Menschen, die nicht nur Arbeit bieten, sondern es gibt auch Menschen, die Arbeit suchen. Aber es ist schwierig, manchmal einen Job zu finden, der dann natürlich auch vernünftig bezahlt ist. Was haben wir dann da noch für Tipps für die Hörerinnen und Hörer?
Herr Buschwort.
Wenn es um den Haushalt geht, müssen wir einfach sagen, die Jobs sind oberhalb, im Regelfall oberhalb des Mindestlohns bezahlt. In manchen Städten, München beispielsweise, bekommen Sie keine Putzhilfe unter 15, 16 Euro. Kann man eigentlich nur sagen, verkaufen sich nicht unter Wert.
Und wenn man aber sucht, hilft die Arbeitsagentur, helfen vielleicht karitative Verbände, die ja auch immer pflegebedürftige Menschen haben, die was suchen?
Also wir bieten ja auch selbst als Minijobzentrale das Suchen und Finden von Haushaltshilfen an über die sogenannte Haushaltsjobbörse im Internet. Kostenlos, da kann man sich eintragen lassen, sowohl wenn man Arbeitgeber ist und jemanden sucht, als auch wenn man Arbeitnehmer ist und einen Job im Haushalt sucht. Und ist halt immer eine Frage von Nachfrage und Angebot, aber ist halt ein kostenloses Angebot und wir können das nur empfehlen.
Zum Thema Pflege und Unterstützung bei pflegebedürftigen Angehörigen hat uns auch ein Höreranruf erreicht. Guten Morgen, Herr Fabian. Sie haben da ein Problem, sage ich jetzt mal, mit der zu pflegenden Mutter.
Ja, guten Morgen. Ja. Meine Mutter ist 91 und wir haben jetzt Pflegestufe 1 bekommen. Also sie ist noch sehr rüstig. Ich möchte auch gerne zu Hause wohnen bleiben und bekomme eben jetzt rückwirkend seit Februar 125 Euro im Monat, die wir dann einsetzen können für Hilfe im Haushalt auch. Und jetzt hat die Odyssee angefangen, dass wir versucht haben, da jemanden zu finden, bei dem wir das Geld sozusagen loswerden. Mit dem Bescheid gab es erstmal einen Zugriff auf eine Datenbank. Da haben wir dann in Wiesbaden gesucht und es gab genau keinen Anbieter, der für die Pflegestufe 1 sowas anbietet. Die Stadt Wiesbaden hat so eine Arbeitsloseninitiative, die Haushaltshilfe anbietet. Die haben gesagt, sie können das gar nicht machen, weil sie eben nicht pflegen, sondern nur Haushaltshilfe machen. Was ja eigentlich genau das ist, was wir wollen. Dann gaben sie uns aber an einen Verein Pflege e.V. verwiesen, der genau diese Pflege anbietet. Die haben gesagt, sie können das zwar machen, aber abrechnen können sie es über die Pflegestufe nur, wenn es zusammen mit einem Pflegedienst gemacht wird. Und sie haben auch einen Pflegedienst. Der Pflegedienst hat uns gesagt, wie, sie wollen gar keine Pflege, sie wollen nur Haushaltshilfe. Nee, das lohnt sich für uns ja nicht, wissen Sie was? Die haben das wörtlich so gesagt, schmeißen das Geld einfach weg, engagieren sie selbst jemanden. Wir haben dann sogar jemanden gefunden, der einen Minijob übernehmen würde, aber den dürfen wir jetzt von dem Geld nicht einstellen, weil der nicht zertifiziert ist. Wir verstehen gar nicht, wofür der zertifiziert sein muss, weil eigentlich braucht meine Mutter nur Hilfe beim Wäscheaufhängen, mal den Boden putzen, weil sie sich nicht mehr richtig bücken kann. Und es wäre ja toll, wenn wir jetzt diese Haushaltsbörse aufrufen könnten, wir könnten jemanden finden und ihn einfach einstellen. Aber das geht nicht. Das verstehen wir nicht, warum das so kompliziert gemacht wird. Und das betrifft ja nicht nur uns, sondern ganz viele Menschen. Und wenn man alleine ist im Alter und niemand hat, der das für einen sucht, dann hätte meine Mutter wahrscheinlich schon nach einem Monat aufgegeben.
Herr Buschwurt, das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, dass das ein ganz häufiges Problem ist.
Das ist ein Problem. Das Problem ist einfach oder entsteht einfach dadurch, dass die Gelder der Krankenkassen, die das eben bezahlen, dass die eine gewisse Qualität fordern und fordern müssen. Die sieht eben vor, dass diese Personen entsprechend ausgebildet sind. Das widerspricht dann zum Teil wiederum dem, was diese Person eigentlich machen soll. Aber das ist nun mal Rechtslage. Das ist eine Geschichte, da können wir als Minijobzentrale auch wenig dran machen.
Und wo könnte man sich dann hin? Könnte man sich denn in der Politik wenden, um da mal was zu ändern oder den Sachverhalt mal aufzuzeigen?
Schreiben Sie im zuständigen Bundestagsabgeordneten.
Das wäre wirklich das Bundesministerium für Gesundheit, oder?
Zuständig dafür wäre das Bundesministerium für Gesundheit. Zuständig für die Minijobzentrale ist das Bundesarbeitsministerium, aber eigentlich das Gesundheitsministerium, weil das für die Krankenkassen zuständig ist.
Aber es gibt jetzt ganz viele Menschen in dem Alter, wir haben jetzt jemanden gefunden, der sagt, wir versuchen wenigstens jemanden einzustellen und wir haben auch die Qualifizierung, wir haben nur keine Person. Umgekehrt haben wir jetzt eine Person sozusagen und keine Qualifizierung. Aber jemand in dem Alter, der diese Hilfe braucht, es geht ja da auch um Hilfe bei Begleitung zu einem Amt oder sowas, aber eigentlich auch nur, um mal den Fußboden zu wischen, der kriegt das doch alleine gar nicht geregelt.
Frau Meier-Grewe, das hatten Sie ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass es so dieses länger im gewohnten Umfeld bleiben ja durchaus unterstützen kann.
Absolut. Und ich würde Ihren Brief auch noch an das Bundesfamilienministerium gleich einen Durchschlag auch dorthin schicken, weil die sich mit dieser Thematik ja auch beschäftigen. Und dann müssen die Ministerien einfach untereinander mal über Möglichkeiten nachdenken, wie man das einfach alltagspraktisch gestalten kann.
Wunderbar, wir werden es versuchen und hoffen, dass es Erfolg hat.
Herr Fabian, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir haben einen weiteren Anrufer. Das Thema treibt viele Leute um, aber auch das Finanzielle treibt viele um. Guten Morgen, Herr Heiser. Sie rufen uns aus Bonn an und Sie haben da durchaus Kosten mit der, ich sag jetzt mal, Verwaltung und Buchführung der Haushaltshilfe.
Elter, guten Morgen, die Experten. Und wir haben seit vielen Jahren eine Haushaltshilfe, die über den Minijobbetrag ihr Gehalt bekommt und auch der Stundenlohn ist über dem Mini. Das Einzige, was mich beschäftigt, ist, wir müssten einen Steuerberater für die Lohnbuchung beauftragen und der stellt uns dann monatlich einmal den Lohnzettel für die Hausangestellte aus und die Aufstellung für die versicherungspflichtigen Versicherungen. Versicherung für Arbeitslosen und so weiter. Und er stellt mir dann diese Tätigkeit in Rechnung und ich wollte fragen, ob ich das bei meiner Einkommensteuererklärung absetzen kann. Die anderen Kosten kann ich absetzen.
Herr Buschwort. Ich bin jetzt nicht der Steuerexperte für Personen, die mehr als Minijobs verdienen, aber grundsätzlich ist es so, dass sie Steuerberatungskosten absetzen können.
Ja, ich hatte mich bei meiner letzten 2018 Einkommensteuererklärung erkundigt und die Dame, die meinen Antrag genehmigt hat, wollte sich erkundigen, aber aus dem Bescheid habe ich nicht ersehen können, ob wirklich diese Steuerberatungskosten abgesetzt werden konnten.
Da würde ich einfach empfehlen, mal, auch das kann man durchaus ab und zu mal tun, beim Finanzamt selbst anzurufen, denn die Behörden sind ja durchaus auskunftspflichtig. Sie dürfen zwar selbst keine Steuerberatung leisten, aber sie dürfen ihnen durchaus Auskunft geben und da sitzen in aller Regel auch sehr verständige Leute, die ihnen das zumindest sagen können, wo das Ganze gelandet ist und ob sie es absetzen konnten oder nicht.
Noch eine Zusatzbemerkung von den Gesamtkosten für unsere Hausangestellte werden 25% abgesetzt und die werden sofort von meiner sozusagen Einkommensteuererklärung die abgezogen, sodass ich ein weniger Einkommensteuer bezahlen muss, als wenn das über das andere System abgerechnet wird. Und da wollte ich fragen, ob das bei der Minijob auch so ist. Das waren meine Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für Ihren Anruf und wir müssen noch mal kurz auf das Thema Steuern bzw. Absetzbarkeit eingehen. Wie gesagt, Herr Buschwort ist jetzt nicht der Steuerexperte, aber trotzdem noch eine kleine Anmerkung zu Ihrer zweiten Frage.
Also beim Minijob können Sie bis zu 510 Euro im Jahr geltend machen, höchstens 20% der Gesamtausgaben. Das heißt, wenn Sie das Beispiel, was ich erst mal genannt hatte, 150 Euro im Monat für eine Haushaltshilfe ausgeben, kriegen Sie halt irgendwo gute 350 Euro von der Steuer letztendlich zurück, obwohl Sie an die Minijobzentrale nur 265 Euro gezahlt haben. Also da gibt es diese Regelungen und muss natürlich dazu immer sagen, das gilt nur dann, wenn Sie auch Steuern zahlen. Das hört sich jetzt etwas lapidar an, aber viele Rentner zahlen keine Steuern oder zahlen heute noch keine Steuern. Die können das natürlich nicht absetzen.
Uns hat ein weiterer Anruf erreicht. In dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Schmidt, guten Morgen. Ist es gar keine Minijobberin gewesen, aber Sie haben versucht, alles richtig zu machen und am Ende ist es trotzdem nicht so wirklich gut ausgegangen.
Ja, genau. Guten Morgen aus Berlin. Bei uns war es so, dass wir eine Kinderbetreuung brauchten. Das war Anfang 2017. Unser Sohn ging in die Kita. Ich selber bin angestellt im Krankenhaus. Mein Mann ist selbstständig, ist viel unterwegs. Und es war klar, wir brauchen jemanden, der morgen genau das, was am Anfang der Sendung geschildert wurde, das Kind in die Kita, also aufstehen, anziehen, frühstücken, das Kind in die Kita bringen, dass jemand das übernimmt, weil ich um 6:30 das Haus verlasse. So. Dann, wir haben relativ schnell dann jemanden gefunden, mit der wir das auch machen wollten. Die sagte, sie ist auch schon bei einer anderen Familie engagiert und da machte sie das auf selbstständiger Basis. Sie hatte sich irgendwie beraten lassen und damit waren wir natürlich ganz einverstanden. Das ist natürlich als Arbeitgeber dann viel einfacher, als in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich habe aber trotzdem nochmal sozusagen mich unabhängig auch beraten lassen wollen, ob das so richtig ist, ob wir das so machen können oder ob wir doch ein Angestelltenverhältnis beginnen müssen.
Und, Frau Schmidt, wir müssen es abkürzen. Also Sie bekamen dann ein Problem wegen Scheinselbstständigkeit. Das habe ich ja am Hörertelefon schon mitbekommen. Und jetzt warten wir mal, was die Experten dazu sagen. Also Frau Schmidt bekam dann, weil sie es alles richtig machen wollte, ein Problem, dass sie wegen Scheinselbstständigkeit alles rückabwickeln musste.
Ja, also ganz kurz, grundsätzlich das Problem bei Scheinselbstständigkeit ist ja, wenn der Selbstständige oder eigentlich auch tatsächlich Arbeitnehmer nur einen Auftraggeber hat. Wie Sie sagten, arbeitete diese Frau ja doch bei verschiedenen Familien.
Mhm.
Und sie haben trotzdem welches Problem bekommen? Das heißt, sie werden jetzt aufgefordert, Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen?
Genau, das ist schon alles rückabgewickelt. Also das ist jetzt schon alles passiert. Was ich sozusagen nur sagen wollte, was mich sehr geärgert hat, war eben die Tatsache, dass ich versucht habe im Vorhinein, ich habe bei der Minijobzentrale angerufen. Es ging eben darum, dass wir nicht genau wussten, wie viel wird sie im Monat verdienen, weil das von Monat zu Monat variierte.
Ja.
Und damit waren die völlig überfordert. Also haben gesagt, nee, müssen wir bei der Rentenversicherung, die wussten auch nicht, beim Arbeitsamt konnten wir auch nicht helfen. Dann haben wir gesagt, na, dann machen wir es selbstständig und dann gucken wir. Und sind damit halt total auf die Schnauze gefallen.
Okay, aber meines Wissens hätten Sie ja auch bei der Minijob-Geschichte monatlich das Gehalt quasi immer anpassen können. Das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Das heißt aber, man hätte es umgehen können, indem man sie halt als Minijobberin angemeldet hätte und das Gehalt monatlich variieren können.
Ja, aber die Scheinselbstständigkeit, die war ja nun mal da aufgrund der vorhergehenden Informationen.
Ein Problem, ja.
Das ist, also da muss man auf Scheinselbstständigkeit noch mehr achten. Wir haben noch nicht angesprochen das Thema der Unfallversicherung. Also was ist, wenn was passiert?
Ja, das Problem ist, wenn was passiert, wenn die Putzhilfe, die nicht angemeldet ist, den Unfall hat, bezahlt natürlich den Unfall erstmal ganz wichtig, die normale Krankenversicherung der Putzhilfe. Das Problem ist aber, dass die in der Regel versuchen wird, sich die Behandlungs- und Heilungskosten bei demjenigen, bei dem nicht offiziellen Arbeitgeber wiederzuholen. Das heißt, hier besteht ein großes Risiko, ein großes Kostenrisiko.
Und dieses Risiko geht noch weiter. Das Risiko ist jetzt nicht nur die Behandlung an sich, sondern es ist ja denkbar, viele Unfälle passieren im Haushalt. Man fällt von der Trittleiter, wenn man die Gardine aufhängt oder wenn man die Heizung putzt oder sonst irgendwie was. Und ist dauerhaft geschädigt, also bis hin zum Rollstuhl oder sowas, dann steht dieser Person gegebenenfalls eine Dauerrente zu, eine Unfallrente. Und diese Unfallrente muss dann letztendlich, wenn keine Unfallversicherung einspringt, weil man nicht angemeldet ist bei der Minijobzentrale, muss dann letztendlich die Familie zahlen oder der Arbeitgeber zahlen, der diese Dame beschäftigt hat, die illegal gearbeitet hat.
Die Bürokratie ist das Thema von Herrn Kammerer. Er führt ehrenamtlich einen Verein, die organisieren Hilfe für Demenzkranke. Er hat ungefähr 10 Helferinnen und Helfer. Und da ändert sich immer mal wieder was. Und dann muss er jedes Mal komplett die Anmeldung erneuern. Er muss alle Daten wieder neu eingeben. Und wenn er dann mal noch einen kleinen Tippfehler drin hat, weil der Name vielleicht nicht ganz richtig geschrieben ist, dann wird ihm das alles später zurückgeschickt. Warum gibt es nicht einfach eine App, eine einfache Sache, wo man so etwas regeln kann?
Also eine App entwickeln wir gerade. Es wird sie vielleicht im kommenden Jahr geben. Aber eine Änderungsmeldung ist eigentlich relativ unkompliziert, weil sie auch online gemacht werden kann. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass es sich um einen Haushaltsjob handelt, also dass die Leute über den sogenannten Haushaltscheck angemeldet werden. Dann ist das Ganze sehr einfach. Da muss eigentlich nur ein Name und eine Sozialversicherungsnummer geändert werden. Ansonsten bleibt alles relativ gleich. Wenn es sich um eine gewerbliche Geschichte handelt, also wie auch bei einer Wohneigentümergemeinschaft, wenn da im Hausflur geputzt wird oder ähnliches, dann ist das wiederum eine sehr schwierige Geschichte, weil es ein normaler gewerblicher Job ist, der gerechnet wird, als ob das irgendwer 40 Stunden arbeitet und mit dem entsprechenden Aufwand verbunden ist.
Gewerblich, das ist das nächste Stichwort. Zwei Hörer haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Einer sagt, es klappt super, ich habe eine Putzfirma, die kommt in die Firma, die kommt aber auch nach Hause in den Privathaushalt. Und eine andere Hörerin sagt, ich bräuchte eine Hilfe für Praxis und Haushalt. Über die Firma kommen immer wieder verschiedene Leute, ich muss immer wieder von vorne anfangen und teilweise sind sie auch noch unzuverlässig und dafür ist es zu teuer. Also das Gewerbliche. Frau Meier-Gräwe, können Sie da noch etwas zu sagen? Wann ist es sinnvoll, wann nicht?
Also wie die beiden unterschiedlichen Auskünfte ja zeigen, also bei dem einen klappt es gut, bei der anderen nicht, dann muss man gegebenenfalls einfach auch nochmal einen anderen Dienstleister anfragen. Und ich würde in dem Fall immer für eine Dienstleistungsfirma plädieren. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe, in großen Städten zumindest.
Dann haben wir noch einen sehr krassen Fall aus Bayern. Da hat eine Hörerin, die Hartz IV bezieht, sich selber angemeldet. Die Arbeitgeberin war einverstanden, aber ihr ist beim Arbeitsamt, da gibt es dann die Leistungsabteilung und die Vermittlungsabteilung, die können offensichtlich in Bayern überhaupt nicht zusammenarbeiten. Der Hörerin schlug nur Misstrauen entgegen. Sie musste jeden Monat die Zettel immer neu ausfüllen, schriftlich. Argument der Arbeitsagentur war, ja, sie könnten ja auch noch was schwarz dazu verdienen, aber sie hat sich ja angemeldet, weil sie eben nicht schwarz dazu verdienen wollte. Ihr wurde unheimlich viel abgezogen. Dieses systematische Misstrauen bei Hartz-IV-Empfängern, das haben wir ja nicht zum ersten Mal hier am Hörertelefon, da wird der Hörerin sozusagen unterstellt, sie wolle schwarz zusätzlich etwas verdienen. Das ist ja wie wenn man einem, der in ein Geschäft geht, unterstellt, er wolle Ladendiebstahl machen. Wie kann man sich denn dagegen wehren?
Wehren kann man sich dagegen eigentlich gar nicht. Also die Jobcenter oder die entsprechenden Institutionen heißen ja in anderen Städten anders, die Hartz IV oder Arbeitslosengeld II verwalten und auszahlen, sind ja verpflichtet zu überprüfen, ob diese Personen wirklich noch bedürftig sind oder ob sie Gelder selbst verdienen. Und da gibt es eben eine Einkommensanrechnung, bis zu 100 Euro darf man nebenher verdienen, alles andere muss zu 80% angerechnet werden. Und das muss dann gegebenenfalls auch wirklich monatlich von denen überprüft werden. Ich möchte jetzt keine Lanze für die Arbeitslosenverwaltung brechen, aber wer einen Minijob hat oder wer daneben einen anderen Job hat, der muss halt letztendlich nachweisen, wie viel Geld er verdient, weil er eben Sozialleistungen bekommt.
Ja, ohne Unterstützung im Alltag, ich glaube, das haben wir heute auf jeden Fall gelernt, wären viele Familien und Haushalte womöglich schon jenseits des Grats dessen, was machbar und was zu schaffen ist. An allen Ecken und Enden springen Haushaltshilfen ein, von der Kinderbetreuung, die wir vorhin hatten, bis zur Pflege der alten 90-jährigen Mutter. Von der Küche, das ist immer noch der Klassiker, wie wir gehört haben, bis in den Garten. Wir haben aber auch gelernt, dass dabei viele Aspekte zu beachten sind, damit der Laden daheim tatsächlich mit fremder Unterstützung läuft und damit auch diejenigen, die helfen, gut untergebracht sind. Also das geht vom erfolgreichen Suchen und Finden über das liebe Geld, arbeitsrechtliche Vorgaben, ebenso wie steuerliche Fragen und leider auch die bürokratischen Formalia. Aber letztlich zählt natürlich, dass alle Beteiligten mit den gefundenen Lösungen zufrieden sind. Auf unseren Internetseiten haben wir einige ergänzende Informationen rund um das Thema Haushalten mit Unterstützung für Sie zusammengestellt. Mit unserer Sendung haben wir Ihnen hoffentlich heute schon viele Ihrer Fragen beantwortet und auch Tipps gegeben, wie Sie sich entlasten lassen können und worauf Sie selbst achten müssen, wenn Sie andere im Haushalt unterstützen wollen. Danke, dass Sie sich mit Ihren Fragen, Erfahrungen und Berichten an unserer Sendung beteiligt haben. Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an unsere Experten im Studio, den Rechtsanwalt Christoph Krosch, Wolfgang Buschfort von der Minijobzentrale und zugestaltet aus München an die Haushaltssoziologin Uta Meyer-Gräwe. Die Sendung Umwelt und Verbraucher berichtet heute unter anderem über die letzte EZB-Sitzung des Präsidenten Draghi. Mehr dazu nach den Nachrichten mit Britta Fecke. Brexit. Ja, nein, vielleicht mit Plan oder im Chaos. Keiner weiß gegenwärtig so genau, ob und wie die EU und Großbritannien letztlich auseinandergehen. Nur eines steht fest. Am kommenden Donnerstag, also am 31. Oktober, wird es noch nicht passieren. Trotzdem nehmen wir das ursprüngliche Austrittsdatum zum Anlass, uns mit den Verbraucheraspekten eines möglichen Brexits zu beschäftigen. Was kommt auf Arbeitnehmer zu? Was ändert sich für Schüler und Studierende, die an Austauschprogrammen teilnehmen? Und was sollte man bei Reisen nach Großbritannien künftig beachten? Und vor allen Dingen, wie mit dieser ständig wachsenden Unsicherheit und Unplanbarkeit umgehen? Mit ihren Verbraucherfragen rund um den möglichen Brexit befassen sich unsere Experten in der Marktplatz-Sendung am kommenden Donnerstag. Reise, Jobs, Versicherungen, was Sie zum Brexit wissen sollten. Durch die Sendung begleitet sie dann Armin Himmelrath ausnahmsweise mal von 5 nach 11 bis 12 Uhr. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Marktplatz-Sendung rund um das Thema Haushalt mit Unterstützung, Hilfe im Alltag, in Haus und Garten. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag mit hoffentlich viel Hilfe und Entlastung an Ihrer Seite. Im Studio verabschiedet sich Constanze Elter.